Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag hier in der Dorfkirche in Stahnsdorf. Dieser Gottesdienst steht unter dem Wort aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Nochmal herzlich willkommen hier. Manche von Ihnen und euch habe ich ja schon in den vormaligen Gottesdiensten gesehen. Schön, dass ihr alle da seid. Nächster Gottesdienst, wer nicht genug bekommen kann, am Altjahresabend Silvester, 17 Uhr, hier mit Abendmahl. Dann die wichtige Ansage für diejenigen, die gerne zur Andacht kommen mittwochs. Die müssten Sie dann selber machen, ich mache sie diesen Mittwoch nicht. Also fällt aus. Dann ist um 15 Uhr am Neujahrstag dann Gottesdienst mit Pfarrer Daniela Marquardt hier. Der Gemeindekirchenrat dankt für die reichlichen Spenden, die Heiligabend gesagt hat, da ist ja ganz schön was reingekommen. Wir danken also jetzt schon mal herzlich, zählen aber erst nach Weihnachten. Von daher können wir nur für Ihre großzügigen Kollekten, die bisher schon eingegangen sind, danken. Heute sammeln wir A für die eigene Gemeinde Arbeit mit Kindern und für die kreiskirchliche Kollekte für die offene Kinder- und Jugendarbeit. Dann wäre es schön, wenn wir uns noch, wie üblich, vor dem ersten Lied in den Bankreihen ein bisschen begrüßen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Lasst uns gemeinsam Psalm 96 beten, im Wechsel, es müsste die Nummer 738 sein. Singet dem Herrn ein neues Lied. Singet dem Herrn alle Welt. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit unter allen Völkern von seinen Wundern. Ihr Völker, bringet da dem Herrn, Ehre und Macht. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist, es sollen jauchzen alle Bäume im Walde. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Lieber Vater, du sendest uns Jesus Christus, deinen Sohn. Den Armen bringt er Heil, den Gefangenen Freiheit, den Traurigen Freude. Schenke Glauben und segne unser Leben, damit die Welt erkennt, was du in Jesus Christus mit uns begonnen hast. Auf dich hoffen wir in Zeit und Ewigkeit. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, der mit dir lebt und lebt, seit Anbeginn und in Ewigkeit. Amen.
Wir hören die Epistel an die Hebräer im ersten Kapitel. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und abermals, wenn er den Erstgeborenen einführt in die Welt, spricht er, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Aber von dem Sohn, Gott, sein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, wie keinen deiner Gefährten. Und du hast, Herr, am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, aber du bleibst. Und sie werden alle veralten wie ein Gewand und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen. Wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Aber du bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Zu welchem Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zu Schemeln unter deinen Füßen lege? Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um deretwillen, die ererben sollen die Seligkeit? Halleluja! Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Halleluja! Halleluja! Das Evangelium steht bei Matthäus im ersten Kapitel. Lob sei dir, o Herr. Die Geburt Jesu Christi geschah so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Aber als er noch so dachte, siehe, da erschien ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich und erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus.
Lob sei dir, o Christe.
Und wir antworten mit unserem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ich lese den heutigen Predigttext aus dem 8. Kapitel des Korintherbriefes aus der Übersetzung der Basisbibel. Und es geht ums liebe Geld. Ihr habt doch alles im Überfluss: Glaube, die Fähigkeit zu reden, Erkenntnis, großen Einsatz und die gegenseitige Liebe, die wir in euch geweckt haben. So sollt ihr auch zu dieser Hilfe für Jerusalem im Überfluss beitragen. Ich sage das nicht als Befehl, vielmehr weise ich auf den Einsatz anderer hin, um zu prüfen, ob eure Liebe echt ist. Ihr wisst ja, welche Gnade uns unser Herr Jesus Christus erwiesen hat. Obwohl er reich war, wurde er arm für euch, denn durch seine Armut sollt ihr reich werden. Eine spannende Geschichte. Wer sich mit der frühen Kirchengeschichte ein bisschen beschäftigt, stellt ja fest, dass die Geschichte am Anfang ein bisschen komplexer ist, als das heute manchmal dargestellt wird, wenn man meint, diese eine Kirche war schon immer so da, wie sie sich heute sieht, sondern es waren eben viele kleine Gruppen, und wir haben die Urgemeinde in Jerusalem, die ja im Wesentlichen sich mit Juden beschäftigt hat und dort eben die Botschaft Jesus Christus verbreitet hat und diese Menschen dann zum Christentum gebracht haben. Und eben der Apostel Paulus, der im Wesentlichen die sogenannten Heiden christianisiert hat, also bei den nichtjüdischen Gemeinden unterwegs war und da eben das Evangelium verkündigt hat. Und die Jerusalemer Gemeinde, der geht es nicht gut wirtschaftlich und man hat sich getroffen und Paulus wirbt eben in der Gemeinde in Korinth um finanzielle Unterstützung. Ähnlich wie wir das ja bei der Kollekte machen an Weihnachten mit Brot für die Welt, nichts anderes war das damals, was der Apostel Paulus da von der Gemeinde gewollt hat. Doch das Interessante ist ja, wie motiviert er denn die Geschwister da in Korinth? Er belässt es ja nicht bei Appellen, sondern eigentlich ist der Motivationspunkt zu kommen über die Weihnachtsgeschichte, das Wunder von Weihnachten. Vergesst nicht, wie Gott euch überrascht hat. Mit allem habt ihr gerechnet, aber nicht damit. Gott selbst wird Mensch, wie du und ich. So nahe kommt er euch und er setzt euer Leben auf eine ganz neue Spur. Das ist ja das, was die Menschen erlebt haben, wenn sie die Evangelisation erfahren haben. Paulus macht uns neugierig, denn was hat es denn mit dem Weihnachtswunder auf sich? Obwohl Jesus Christus reich ist, wurde er doch arm um euretwillen. Das klingt A, ein bisschen nüchtern, B, ein bisschen schwierig. Und wenn wir das mal vor dem Bild der Weihnachtsgeschichte, die uns ja noch im Ohr ist, mal anschauen, dann kriegt das nochmal eine andere Bewegung, denn da geht es um Windeln. Für manche ist ja Windeln tragen das Peinlichste der Welt und auch überraschend in der Weihnachtsgeschichte. Aber da tauchen sie eben gleich zweimal auf. Und sie, Maria, gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln. Und kurz nach der Geburt, sprich, da könnte man noch meinen, bis zu dieser Stelle ist das alles noch normal, kurz nach der Geburt spricht der Engel zu den Hirten, und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Also Windeln als Erkennungszeichen des Christus. Man muss das hören und auf sich wirken lassen, in seiner ganz unfeierlichen Dimension vielleicht auch. Windeln war damals aber, zumindest nach dem, was ich gelesen habe, eben was anderes, als dass wir heute so in unserer Neuzeit mit Windeln verbinden, sondern das ist eher das Ganzkörper einwickeln, kunstvoll zusammengezurrt und von oben nach unten, weil es eben auch um etwas ging, was natürlich den wesentlichen Punkt ausmacht, das ja noch gar nicht so selbstständige Leben zu schützen. Wärme, Schutz, wenn es runterfällt, also ein bisschen Polster, und natürlich auch die Blöße, die dem Kind mitgegeben ist, zu verdecken. Also die Windeln verraten uns, wer wir Menschen eigentlich sind, wenn man das mal rückwärts denkt. Wir sind nämlich eigentlich erstmal nackt, hilflos, auf die Fürsorge und Zuwendung anderer angewiesen. Und so kommen wir alle auf die Welt und so kommt eben interessanterweise auch derjenige in die Welt, der unser Retter ist. Und so gehen wir wieder mal aus der Welt. Das meint jetzt nicht, dass man zwingend, wenn man im hohen Alter Windeln wieder braucht. Das ist der eine Aspekt. Das andere natürlich auch jetzt hier im biblischen Kontext wieder in Leichentücher gehüllt mit diesem Bild. Also für unseren Herrn Jesus Christus ist es eben auch am Ende wieder das in Binden gewickelt sein und das Windeln selber enthüllt, dass eben niemand aus sich selbst lebt. Man neigt ja so mit fortschreitendem Alter dazu zu glauben, dass man tatsächlich ganz alleine und ohne alle anderen klarkommt. Das mag manchmal klappen, aber meistens ist es dann nicht so. Sondern man ist auf Umsorgung, Umhüllung von außen angewiesen. Und am Ende des Lebens Jesu eben ist er wieder in Binden gewickelt und interessanterweise tritt da ja wieder ein Josef ins Leben. Josef von Arimathea, er bittet eben von Pilatus den toten Leib Jesu, wickelt ihn in Binden aus Leinen und legt ihn in dieses Felsengrab. Und so wie sich die Hirten bei Nacht zur Krippe aufmachen, so stehen die Frauen, darunter zwei Marien, noch in der Dunkelheit auf und eilen zum Grab. Und was finden sie vor? Die Tücher, das Menschliche, das Unzuähnliche, das ist liegen geblieben. Das ist quasi, das war der Startpunkt, war die Windel und der Endpunkt war die Windel in diesem Punkt, wenn man das so will. Oder waren die Tücher zur Umwicklung? Das ist das, was sie vorfinden. Und der Gesuchte selbst ist auferstanden. Und dabei hatte man doch gerade in diesem Moment des Todes da in der Osternacht, nicht in der Osternacht, in der Karfreitagsgeschichte eben gedacht, er ist jetzt endgültig tot und für ewig in diese Todesbanden eingewickelt. Und das ist eben das Bild, was sich durch die Geschichte so ein bisschen zieht, was eben dieses Einwickeln und Auswickeln am Ende wieder bedeutet. Eben das Befreiende, diese Windeln auch hinter sich lassen können. Aber die Windeln machen drastisch deutlich, der Allerhöchste ist sich nicht zu schade, ein Mensch wie wir zu werden. Eben nicht nur eine reine geistige Kraft, die durch unsere Gesellschaft schwirrt, nein, mit Haut und Haaren. Und vielleicht stößt sich ja der ein oder andere sogar dran und denkt sich, Mensch, was macht der da eigentlich? Also der könnte als Gott doch so stark und mächtig sein und was macht er? Er gibt sich in Babygestalt in die Hände einer schwierigen Gesellschaft und versucht da von dort aus als Mensch und in der Gestalt eines Menschen die Welt zu retten. Ein hilfloses Wesen, ein Baby, ein Allerweltsbaby. Wo bleibt da die göttliche Macht? Und ich glaube, indem wir uns eben genau darüber wundern, was ist das eigentlich, was Gott eben ausmacht, wenn er sich in Jesus Christus auf die Erde bringt, dass das eben was anderes ist als das, was man sich damals erhofft hatte. Der große Feldherr, der kommt mit lautem Schellenklang und scharfen Waffen und die Römer niederwirft und alles anders macht. Das war ja das, was man sich mit Sicherheit auch irgendwie so in dem Bild erträumt hat. Und gekommen ist eben ein Baby in der Windel. Er, Jesus Christus, wurde arm um euretwillen. Ja, es ist unerhört, dass er Mensch wird. Riskant, sich in die Hände der Menschen zu begeben. Was bringt ihn dazu? Ich glaube, das ist das, was wir auch versucht haben über das ganze Jahr, aber natürlich auch mit Blick auf Weihnachten, wenn wir uns diese Frage stellen, warum gerade ein Baby? Was bringt ihn dazu, das zu tun? Und vielleicht kann man wirklich sagen, Gott hat eine Schwäche für uns Menschen. Für uns, die wir alle in Windeln begonnen haben und enden werden. Das ist eben seine Liebe, darum kommt er uns nahe, weil er eine Schwäche für uns hat, weil er das Schicksal mit uns ganz radikal teilen will. Und das erkennen wir eben daran, dass der Gottessohn in Windeln erscheint. Darin steckt am Ende ja auch die Liebesbezeugung. Seht her, ich liebe nicht nur eure geruchslose Geistigkeit, das ist auch wieder so ein Bild, ja, Windeln sind ja eben auch Windeln, sondern ich liebe euch in der ganzen Art und Weise, wie ihr eben seid, auch wenn ihr Windeln braucht. Mit eurer Schönheit und mit dem, was euch an euch nicht gefällt, mit eurer Schaffenskraft und eurer Schwäche, mit euren Lüsten und mit euren Schmerzen. Ich liebe euch mit Seele, Geist und Leib und eben euren Leib liebe ich, wie er ist, in seinem Blühen und Vergehen. Jesus Christus wurde arm um euretwillen. Das haben wir in diesem Zeichen der Windel jetzt so ein bisschen versucht mal zu durchleuchten. Aber es gibt ja noch eine Fortsetzung dieses Satzes. Das eine ist ja die Position, warum Jesus sich in dieses Bild bringt. Und das andere, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Also wir haben was davon, dass Jesus sich arm macht, dass er sich zum Menschen macht, dass er sich klein macht. Und das erfahren ja die Hirten als Erste. Die Engel erscheinen ihnen und sie werden losgeschickt zu dem Wickelkind in der Krippe. Seht, da könnt ihr hingehen, da ist euer Gott. Da liegt er in der Krippe und wenn ihr da mehrere Krippen hättet und mehrere Kinder, es ist auf jeden Fall der mit Windeln. Er ist einer von euch geworden. Gott macht sich klein für euch, damit ihr ihm ganz und gar trauen könnt. Und das finde ich auch ein schönes Bild, weil man ja doch häufig, wem vertraut man? Man sagt so schön, Menschen, die man riechen kann. Man kann sich riechen und ich glaube, jetzt will ich gar nicht auf die Windeln, sondern an sich das Zwischenmenschliche, also jemand, der einem irgendwie ähnlich ist, der ist einem natürlich sympathischer, weniger bedrohlicher, als wenn er im Säbelzahntiger-Kostüm daherkommt oder irgendwie in anderer Gestalt, sondern jemand, der so stark ist, wie wir aussehen und wie wir uns fühlen, der so in der Art vielleicht so ist, wie wir uns das vorstellen, der ist jemand, da können wir uns sicher fühlen und da fühlen wir uns nicht bedroht. Und der erhabene Gott erscheint den Hirten eben in armseliger Gestalt als Baby in einer Krippe. Und da geht ihnen das Licht auf und sie denken sich vielleicht, ja, dieser Gott muss wirklich auf unserer Seite sein, wenn er sich so uns zuwendet, dann sind wir nicht zu schlecht für ihn. Er meint uns tatsächlich. Wenn diese Engel zu uns sagen, geht dahin und guckt euch meinen Sohn an, euren Christus, da liegt er. Und man findet quasi ein Spiegelbild seiner selbst in der schutzlosesten und harmlosesten und verletzlichsten Form, wie man sich Menschen vorstellen kann, dann fühlt man sich erkannt und angesprochen. Und so fällt eben auch der Glanz der heiligen Nacht irgendwie auf ihr Leben, weil sie nicht länger im Schatten stehen, sondern erkennen, sie sind die Ersten, die Gott angesprochen hat. So hat es offensichtlich Gott gewollt. Wir sind viel geliebter, als wir wissen. Wie viele Menschen sitzen da und denken, wer bin ich überhaupt, genüge ich überhaupt den Ansprüchen? Ich glaube, das ist wieder so ein biblischer Teil, den können wir gut auf heute übertragen. Genüge ich dem, was der Anspruch ist an mich? Müsste ich nicht mehr Geld haben, stärker sein, schöner sein, eine tollere Familie haben, was auch immer, ein größeres Haus? Nee, wir sind überraschenderweise viel geliebter, als wir wissen, viel reicher, als wir gedacht haben. Das ist schon mal ein großes Geheimnis hinter dem, was das Christuskind als Bild uns auch gibt. Es lässt dich nicht in deiner Armut sitzen, ganz im Gegenteil, es macht eben dein Leben reich. Und dieses Kind in der Krippe, was wir da unten ja so schön noch zu liegen haben, das hat die Macht, obwohl es in Windeln in der Krippe liegt, uns eben zu entfesseln, rauszuwickeln aus dem, was unser Leben einengt, was uns bedroht, was uns Angst macht und was uns vielleicht auch von Gott wegbringt. Und es kommt eben uns ganz nah, weil es vielleicht auch ein Kind ist und weil diese Mutter-Eltern-Instinkte da zuschlagen, um eben in uns Türen zu öffnen, um Glaube, Liebe, Hoffnung wieder zu aktivieren, zurückzubringen. Vielleicht ist der Glaube aus unserem Leben verschwunden und ich würde jetzt die Austrittszahlen unserer Kirchen nicht unbedingt mit dem fehlenden Glauben in Verbindung bringen. Ich glaube, das wäre ein falscher statistischer Schluss. Ich glaube, da ist mehr Institutionenzweifel dran als Glaubensverlust. Aber trotzdem, wir finden uns immer wieder selbst in den Situationen, wo wir das Gefühl haben, wir kommen da ab vom Kurs. Manchmal spürt man, dass einem etwas fehlt, dass man, was den Glauben angeht, ärmer wird, kritischer, distanzierter. Aber das Christuskind sagt, ich öffne dir den Himmel, denn in mir berührt dich Gott selbst mit seiner Liebe. Das Christuskind selbst berührt uns im Herzen und damit berührt uns Gott selbst in uns. Wir können neu vertrauen und werden so berührt, vielleicht wieder neu angeregt, über unseren Glauben nachzudenken und ihm vielleicht wieder ein bisschen Wachstum zu geben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Weihnachten bei allem Kommerz und aller Folklore, die stattfindet, für viele Menschen doch wieder ein Startpunkt ist, bestimmte Dinge nochmal zu überdenken, die man vielleicht im letzten Jahr gedacht hat oder in den Jahren davor. Vielleicht ist die Liebe zum Nächsten rar geworden. Man kann ja das Gefühl haben, nur ich, Hauptsache ich bin schön, bin reich, bin erfolgreich, bin schnell. Aber das Christuskind sagt, lasst euch nicht in die Wüste führen, dorthin, wo jeder nur an sich selbst denkt. Ihr seid doch Kinder Gottes. Ihr zählt bei ihm. Ihr bekommt seine Liebe gratis, ganz umsonst. Seht doch, keiner kommt bei diesem Gott zu kurz. Und wenn wir die Spuren seiner Güte in unserem Alltag finden, dann wird unser Herz weit. Wenn wir bei uns selber spüren, glaube ich, dass Gott uns Großes tut, dass er uns stützt, dass er uns behütet, dass wir seine Liebe in irgendeiner Form spüren können, gibt uns das mit Sicherheit Kraft, auch auf andere Menschen anders zu schauen. Und da sind wir bei Paulus und dem lieben Geld. Ich bringe die Geschichte hier gerne nochmal, weil ich so viele Gesichter sehe, die ich nicht häufig sehe. Mich betrübt das immer ein bisschen, wenn ich so mit der S-Bahn hier aus Berlin in den südwestlichen Speckgürtel fahre und ich weiß, welche Einkommen hier zu Hause sind, auch wenn es da auch große Spreizungen gibt, aber hier wohnen wenig wirklich Arme. Und wenn dann die üblichen Bettelnden da vorbeikommen, Andreas und wie sie alle heißen, die sind ja auf die verschiedenen Bahnen verteilt, und dann kriegen die Leute so einen starren Blick, als würden sie auf ihr Handy gucken und hätten Kopfhörer drin und ignorieren Menschen. Und ich glaube, das ist was ganz Schlimmes. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe auch nicht viel Geld in der Tasche, wer mich kennt, weiß das. Aber die kleine Geste, den Menschen nicht zu ignorieren, sondern hinzuschauen oder auch einfach mal zu sagen, tut mir leid, ich habe kein Geld dabei. Das ist überhaupt kein Problem, das Ignorieren ist das Schlimme. Und das ist das, was mir hier auffällt, bei vielen Menschen, die hier im Südwesten wohnen, auch auf dem Land. Wenn man diese Geste bemerkt, finde ich das bedenklich. Und ich könnte mir vorstellen, und ich habe das nicht gesagt, weil ich euch im Verdacht habe, sondern weil das was ist, was mir immer wieder auffällt, wo eine Menge Potenzial ist, Menschen einfach die Geste der Anerkennung und des Sehens zu schenken. Und vielleicht ist als letzten Punkt die Hoffnung abhanden gekommen durch bittere Enttäuschung, die uns mit Schlingen umgarnen, das kennen wir alle auch, enttäuschte Hoffnung schmerzt. Doch das Kind in der Krippe sagt, ich bringe euch die Hoffnung zurück, denn in mir findet ihr ein Leben, das stärker ist als alle Enttäuschungen. Ich bin immer bei euch. Ein Riesenvorteil übrigens. Auch die zweite Geschichte, die ich gerne wieder erzähle, ein Buch über die Psychologie des Glaubens, was sagte, am Ende ist ein menschliches Trösten, erzeugt die gleichen biochemischen Prozesse des Getröstetseins im Menschen wie Beten. Dann sage ich mal, na gut, aber was machst du, wenn du keinen Menschen da hast, der dich tröstet? Da ist es gut, wenn wir Gott bei uns haben und wenn wir auch ohne den anwesenden Menschen wissen, jetzt sogar biochemisch quasi nachgewiesen, dass uns das gut tut, wenn wir es nicht eh schon wissen, Hoffnung haben zu können und zu wissen, dass unser Herr Jesus Christus bei uns ist und uns sogar über den Tod hinaus nicht verlässt, sondern wir eigentlich dann ihm noch mal ganz besonders nahe gekommen sind. Oder gekommen sein werden. Dann, wenn wir ihn eben dann sehen, den Auferstandenen, wenn unsere Zeit hier zu Ende ist, dann sind wir ihm besonders nah und dann wird ganz besonders deutlich, was wir vielleicht schon hier und jetzt ab und zu spüren. Wir sind tatsächlich die Beschenkten, die überreich Beschenkten. Und das lässt uns dann eben auch, um den Kreis zu schließen, zum Schenker für andere sein. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Thank you.
lasst uns gemeinsam Fürbitte halten. Jesus Christus, Gottes Sohn, du bist der Retter der Welt, der Heiland unserer Seelen. Zu dir bringen wir unser Bitten. Wir rufen dich, Herr, erbarme dich. Für alle Neugeborenen, die in diesen Tagen das Licht dieser Welt erblicken, dass sie unter deinem Schutz stehen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Für alle Mütter und Väter, dass sie ihre Kinder in Frieden aufwachsen sehen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Für alle Menschen, die sich nach Liebe sehnen, dass ihre Sehnsucht erfüllt werde. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Für alle Menschen, die nicht wissen, wie es weitergehen soll, dass du Hoffnung schenkst. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Für alle Menschen, die in Gewalt gefangen sind, Alltags-, Kriegs- und Naturgewalt. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Für alle Menschen, die an eigener oder schwerer fremder Schuld zu tragen haben, dass du Neuanfänge aufzeigst. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Für alle, die Hilfe brauchen, dass sie nicht allein gelassen werden. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Für alle, die Sinn suchen, zeig ihnen, wo sie gebraucht werden. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Für diejenigen, deren Namen wir dir nun in der Stille nennen und deren Sorgen und Nöte uns ganz besonders betroffen macht, sei ihnen nah. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Und alles Weitere legen wir in die Worte, die uns unser Herr und Heiland, Jesus Christus, gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. In den heutigen Tag und diejenigen, die irgendwann wieder heimreisen, auf ihrer Heimreise mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gib dir Frieden.
Amen, amen, amen.
Jetzt können wir noch mal zum Nachspielplatz.